Geht's uns gut, oder? Uns geht's so gut, Leute. Uns geht's so, so gut. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass Gott gut ist, weil er mit uns gute Pläne hat. Welch ein Vorrecht, all das zu kennen, was wir kennen, und das Wort zu kennen. Ich mache heute nicht so lang, weil heute ist der Fokus auf Gemeinschaft. Aber ich merke, wir haben ein heißes Jahr hinter uns und nächstes Jahr wird es bestimmt noch heißer. Aber das macht gar nichts, weil Gott ist derselbe. Und es kommt jetzt so die Zeit, merke ich, auch für uns, wo wir unseren Glauben brauchen. Habt ihr das schon festgestellt? Als ich merke, selbst bei den Christen da draußen, die sich Christen nennen, es gibt ja viele Namenschristen, mehr Namenschristen als echte Christen, und da viele davon, die haben Angst und Panik. Und Angst und Panik ist Antiglaube. Angst und Panik ist genauso stark wie Glaube. Aber Glaube kommt von Gott, aus dem Hören des Wortes Gottes, und Angst kommt aus dem Hören der Worte Satans. Selbe Prinzip, selbe Ursache, selbe Wirkung. Und so, deswegen ist es so wichtig, dass wir gefüllt sind mit dem Wort Gottes, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir in jeder Situation das Wort Gottes kennen. Glaubt ihr das? Letzte Woche habe ich euch erzählt, dass ich nächstes Jahr nach Amerika fliege. Ich hatte so eine Vorfreude, und ab dem Moment, wo ich den Flug gebucht habe, waren die Attacken so stark, dass es, ich habe gedacht, ich kriege die Kurve nicht mehr. Angst wollte kommen, Panik wollte kommen. Der Teufel hat mir alles Mögliche erzählt, und dazu kommen noch Krankheitsangriffe. Ich habe seit 2 Monaten Schmerzen im linken Knie, manchmal so, dass ich gar nicht mehr laufen kann. Aber ich gebe dem Ganzen keine Ehre. Ich gehe weder zum Arzt, noch nehme ich Medikamente, weil ich weiß, Heilung gehört mir und jede Krankheit ist illegal. Amen. Und manchmal wird unser Glauben gestretcht, manchmal wird unser Glaube geprüft. Dann hatte ich die Woche ein zugeschwollenes rechtes Auge komplett entzündet. Und seit gestern habe ich jetzt wieder Erkältungssymptome. Und ich merke so, der Teufel macht alles, um uns fertig zu machen. Aber ich sag dir eins, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und ich bin ein Überwinder und ich überwinde stark, ich überwinde weit durch Christus Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn ich nie Angriffe habe, wenn alles immer easy going ist, wo soll denn mein Glaube stabil sein? Wo soll er denn sichtbar werden, oder? Der Glaube wird ja dann sichtbar, wenn die Angriffe kommen. Und Gott lässt die Angriffe zu, damit wir stark werden, damit wir stark in Christus sind und stark in ihm bleiben. Und das ist das Gute. Ich möchte den Moment auch mal nutzen, um euch Danke zu sagen. Ihr seid eine gigantische Gemeinde. Ich bin echt stolz auf euch. Ich liebe euch. Ich danke jedem Einzelnen von euch, auch Stelios und Vicky, die jetzt nicht da sind, und Lydia, die nicht da sind. Ihr geht alle zum Teil schon vom ersten Tag an mit mir. Andere sind neu dazugekommen. Ihr macht einen Dienst, ob es Beamer-Dienst ist, Küchendienst, Ordnerdienst, die Melli, die mir jedes Jahr wunderbare Geschenke macht zum Geburtstag, und der Bärbel. Das sind alles Dinge, die weiß ich total zu schätzen. Die berühren mein Herz, die sind da. Und wenn ich auch nicht immer euch jetzt über den Klee lobe, wisst ihr trotzdem, dass ich euch gern hab und dass wir euch sehr schätzen. Und manchmal kommt es ein bisschen zu kurz vielleicht, weil wir halt ständig im Kampf sind. Ich meine, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, es ist kaum eine Woche, wo Ruhe ist. Stimmt's bei euch auch, oder? Wenn an der Arbeit Ruhe eingekehrt ist, fängt in der Familie an zu krisen, ist mit der Familie gut, sind die Finanzen angegriffen, sind die Finanzen wieder okay, geht's an die Gesundheit, kennt ihr das Spiel? Reihum. Und das ist völlig normal. Und ihr müsst umdenken und sagen, danke Jesus. Danke Jesus. Ich habe die Woche mit einem Mann aus Bayern telefoniert, der hat auch gerade das volle Programm. Gesundheitlich und körperlich, also jetzt hat er Bürgergeld beantragen und ist eigentlich ein Evangelist, brennt für Jesus. Und jede zweite Frage war, was habe ich falsch gemacht? Sag ich, Frage ist falsch, du hast gar nichts falsch gemacht, du hast alles richtig gemacht. Was muss ich tun, dass es besser wird? Sag ich, schon wieder falsch. Du denkst in Werken, nicht in der Gnade. Habe ich gesagt, fang mal an, Gott zu danken über alles, was passiert. Da ist er aber aufgewacht. Wie jetzt, war's jetzt? Sag ja, du kannst mir noch eine Stunde jetzt erzählen und ins Telefon jammern. Ich höre dir gerne zu, das ist okay. Aber es wird nichts ändern. Fang doch mal an, das Gegenteil von dem zu machen, was der Teufel erwartet. Der Teufel erwartet, dass du jetzt enttäuscht bist, dass Gott dich enttäuscht hat, dass alle Umstände schwierig sind. Fang doch einfach mal an zu danken. Und mach genau das Gegenteil. Und du wirst sehen, dass etwas in dir passiert. Es heißt nicht, dass manche Umstände dann gleich okay sind, sondern in dir passiert was. Du holst deinen Glauben hervor. Du machst etwas, was den Teufel ärgert und Gott freut. Weil du sagst, egal was gerade ist, ich schaue immer noch auf meinen Gott. Und merkt ihr, wie wichtig solche Prozesse sind? Ich glaube, diese Prozesse sind immens wichtig für uns, weil es unseren Glauben trainiert, unseren Glauben baut. Und dann können die Stürme kommen und wir sind wie so ein alter Seefahrer, die Jungen auf dem Boot, die sagen, oh, der Sturm kommt, ich gehe unter Deck. Und der alte Seefahrer sagt, und ich gehe aufs Deck. Yeah, ist das alles. Noch ein Wind, noch eine Welle. Ihr fangt an, die Stürme zu genießen. Warum? Weil ihr wisst, dass Gott mit euch ist. Ja? Und ihr wisst, hey, was will er denn machen? Keine Waffe, die geschmiedet ist, wird es gelingen, sagt das Wort Gottes. Und das ist so ein tiefer Kern. Und am Freitag habe ich mit Jochen telefoniert. Ihr kennt ja Jochen, die meisten zumindest aus der Männergruppe von Freiburg. Und zum Schluss sagt er, komm, lass uns beten, Thomas. Und das sind immer geistgeführte Gebete. Und dann betet der Jochen und sagt, oh, ich habe einen Eindruck. Ich glaube, du wirst in Amerika Menschen kennenlernen, die Gott für dich vorbereitet hat. Diese Reise ist von Gott. Freu dich drauf. Und du wirst auf Wegen wandeln, die Gott bereitet hat. Und du wirst Menschen treffen. Da werden gigantische Sachen passieren. Und ich so, Halleluja, danke Jesus. Gott kommt und bestätigt, was er bestellt hat. Gott bezahlt auch, was er bestellt hat. Amen. Der Teufel hat mir gesagt, jetzt hast du die Flüge bezahlt, jetzt das wird alles teurer nächstes Jahr, das Geld ist weg. Nein, das Geld kommt. Wir investieren dann, wenn der Teufel sagt, behalt dein Geld, fangen wir an zu investieren. Das ist die beste Zeit zum Investieren, ist, wenn alle anderen knausern, ist die Zeit zu investieren. Wenn alle sagen, es wird schlechter, musst du sagen, es wird besser mit meinem Gott. Weil mit deinem Gott überspringst du Mauern. Und das ist der Unterschied. Und Jochen hat mir einige Sachen erzählt. Sie haben in der Männergruppe über Satan gesprochen und da dachte er am nächsten Tag, ich gucke mal, was der Thomas gepredigt hat. Was habe ich gepredigt? Satan oder über Satan. Und die meisten Christen haben keine Ahnung von Feind. Die haben keine Ahnung von Satan. Deswegen können sie auch die Schlacht nicht gewinnen, weil sie einen Feind nicht kennen. Ich habe euch schon mal gesagt, jede Armee versucht am Anfang so viel Informationen, wie es nur geht, herauszubekommen über den Feind, wie stark ist der, wie trainiert sind die, wie viele Waffen haben die und so weiter. Das ist wichtig, damit du die Lage einschätzen kannst. Und dann geht's über in die Propaganda, wo du sagst, wir sind viel mehr als die, wir rasseln. Ja, und dann denken die Leute, oh, da kommen ganz, ganz viele. Aber ich weiß, mein Gott in mir ist genug. Gott in mir ist genug, dass der Teufel von mir flieht. Und wir sind Überwinder. Es ist so wichtig, dass wir überwinden. Wenn wir nichts zum Überwinden haben, wie sollen wir Überwinder werden? Und Gott ist mit dir, er wird dich nicht verlassen noch versäumen, auch 24 nicht. Und wenn ihr einen Dienst tut, ich sage euch das immer und immer wieder, ihr dürft nicht auf mich schauen und euch abhängig machen von meinem Lob, weil dann werdet ihr diesen Dienst nicht lange machen. Wenn ihr euch abhängig macht von Lob von Menschen, dann werdet ihr nicht lange funktionieren. Es wird euch in die Enttäuschung treiben und ihr wisst, Enttäuschung ist dasselbe wie Entgiftung. Bei der Entgiftung verstehen wir es, wir werden frei von Gift, bei der Enttäuschung werden wir frei von Täuschung. Ja, das verstehen wir nur nicht. Wir sind erstmal verletzt, wir sind beleidigt, hätte ich nie gedacht von dem. Schön, ich finde, es ist ein guter Prozess. Weil immer wenn wir uns auf Menschen verlassen, dann wird schwierig. Sprüche 5 sagt, verflucht ist der Mensch, der Fleisch für seinen Arm hält. Nun sind wir nicht mehr verfluchbar, weil wir in Christus sind. Aber das Prinzip in der Bibel ist dasselbe. Wenn du dich auf Menschen verlässt, bist du verlassen. Deswegen musst du lernen, du alleine in deinem Kämmerlein, ohne irgendjemand, dass du dich auf Gott verlässt. Und er wird dich niemals enttäuschen, er wird dich niemals verlassen. Amen. Und wenn du das gelernt hast, kann dich auch kein Mensch mehr verlassen und kein Mensch mehr kann dich enttäuschen. Weil du dich nicht auf den verlassen hast. Versteht ihr, was passiert? Und der Jochen hat in der Gruppe auch gelehrt, ich finde es so interessant, mal von außerhalb Dinge zu hören, sagt er, Thomas, ich habe deine Lehre weitergegeben von den 2 Quellen. Ja, da war aber still im Raum. Ich sage, überprüft mal alles, wo das herkommt. Da waren aber einige erschrocken. Da ich dachte, ja. Und da ist mir erstmal mir so bewusst geworden, was wir hier für gute Lehre haben, Leute. Was Gott uns schon alles offenbart hat, das würde Bücher füllen von den Geheimnissen, die Gott hat. Und in dem Gebet sagt der Jochen noch, du, ich sehe gerade ein Bild, ich sehe wie ein Laserstrahl vom Himmel runter auf die Church at the River. Und der Vater sagt, ich habe diese kleine Gruppe so lieb. Und hat er gesagt, Thomas, guck nicht drauf, dass nur wenige Leute da sind. Es gefällt dem Vater so, wie es ist, weil hier was Besonderes ist. Ja, weil hier etwas reingehalten wird. Und mir ist auch klar, je mehr Leute kommen würden, desto schwieriger würde es werden, so dass ich so in der Freiheit predigen kann, wie ich es tue. Und du hast dann immer Leute, die kommen dazu, die meinen, sie wissen alles besser. Dann hast du die Leute, die Finanzen geben und meinen, ab jetzt haben sie Mitspracherecht, weil sie Finanzen geben und, und. All diesen Käse haben wir hier nicht, Gott sei Dank. Wir haben Freiheit. Wir haben Freiheit in Christus. Wenn du geben willst, gib. Wenn nicht, lass es. Es ist eine Glaubenssache. Die hast du verstanden oder eben nicht. Aber ihr habt's verstanden, weil ihr seid ja Geber. Und so viele Dinge, die wir in unserem Leben haben, sind so wichtig. Wir schauen uns heute mal ein paar kleine Bibelstellen an. Und zwar in Luther. Wir fangen mit Luther an. In 1. Korinther 10, Vers 31. 1. Korinther 10, Vers 31. Und ihr wisst ja, Jesus ist nicht am 24.12. geboren, das wissen wir alle, deswegen machen wir heute auch keine Weihnachtspredigt. Wir bleiben im Wort Gottes, da haben wir mehr davon. Weihnachten vergeht, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Ups. Ups. Treffen wir dran arbeiten. Jede Bibelstelle ist nicht dazu da, um uns zu verdammen, sondern jeder Vers ist dazu da, um uns wieder in die rechte Spur zu bringen und uns zu sagen, hey, alles, was du tust, mach es zur Ehre Gottes. Ja? Ist das wichtig für uns, dass wir sagen können, wir machen nicht Völlerei, wir saufen uns nicht voll, wir benehmen uns nicht daneben? Leute, das ist immens wichtig. So wichtig, dass wir anders sind. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir verstanden haben, wir machen einen Unterschied. Könnt ihr folgen soweit? Der Kai und ich mit dem christlichen Rockerclub, den wir machen werden. Und ich nenne es mal Rockerclub. Wir wollen Rocker erreichen mit dem Evangelium. Und dazu wollen wir so sein, wie wir sind. Wir rauchen nicht, wir saufen nicht, wir nehmen keine Drogen. Ich beeindrucke die nicht mit Rauchen, Saufen, Drogen, Weiber, mit Macht, mit Gewalt oder sonst was. Sondern ich bin, der ich bin. Und dann werden die merken, was ist anders. Und irgendwann kommt das Gespräch, was ist anders bei dir? Warum saufst du dich nicht voll? Warum benimmst du dich nicht daneben? Versteht ihr, was ich meine? Und bei uns kommt zuerst Jesus und dann kommt lange nichts und dann der Club. Und alle christlichen Clubs, die ich kennengelernt habe die letzten paar Jahre, da kommt immer erst der Club und irgendwann kommt dann Jesus. Und der Kai war vor kurzem auf einer christlichen Party und da waren christliche Rocker so besoffen, damit sie den Kai nicht mal erkannt haben. Wisst ihr, und ich verurteile die nicht. Aber das ist nicht meine Vision, das ist nicht mein Herz. Ich gehe nicht zu den Rockern, um als christlicher Rocker noch mehr zu saufen oder mehr zu vertragen als die. Das ist nicht meine Vision. Meine Vision ist einfach da zu sein, wenn die mich brauchen. Und ich muss mich nicht aufdrängen, ich muss mich nicht aufzwingen, sondern die Gespräche kommen von selber. Weil die haben Fragen und ich habe Antworten. Trifft sich gut. Amen. Ganz locker easy. Also, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut zur Ehre Gottes. Leute, ist so wichtig, dass wir uns nicht daneben benehmen. Ist so wichtig, dass wir uns anständig benehmen. Weil die Leute beobachten uns. Unser Evangelium, was beobachtet wird, spricht lauter als das, was wir mit dem Mund sprechen. Wenn du jedem erzählst, wie toll Jesus ist und du sagst, ich folge Jesus, aber du benimmst dich immer daneben, dann werden die Leute sagen, ja, der will Christ sein. Boah, der, versteht ihr, was ich meine? Im Englischen gibt es ein schönes Lied, das heißt, Sometimes Christians should be seen and not heard. Manchmal sollten Christen nur gesehen werden und nicht gehört. Weil das manchmal das bessere Zeugnis ist, versteht ihr? Aber wir brauchen beides. Die Bibel sagt, wir sollen nicht schweigen. Aber wenn wir etwas anderes leben, als was wir predigen, dann sind wir ein tönendes Erz. Wir sind nicht echt, wir sind unecht. Und das, die Leute da draußen, die merken schnell, wer echt ist und wer unecht ist. Und ich habe gemerkt, bei Rockern, wenn sie noch so hart sind, ob das Hells Angels sind oder was auch immer, auch wenn die 2 Meter groß sind und 150 Kilo wiegen und der die eine klatscht, dann fliegst du 3 Meter durch die Luft, die sind trotzdem beeindruckt von dir, weil sie sagen, irgendwas ist mit dem Typ anders. Yeah. Aber nicht mit mir, sondern Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht ich bin der Weg. Ich bin nur der Lautsprecher. Die Musik ist Jesus. Amen. Und jetzt können wir wegschauen von den Rockern, das ist meine Berufung dahin, deine Berufung ist vielleicht wo ganz anders, vielleicht beim Pfadfinderclub oder im Kirchenchor, keine Ahnung, dann sei da das Licht und das Zeugnis, okay? Noch eine Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Ups. Und dank Gott dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, da haben wir eine Baustelle. Korrekt? Wir alle. Ich auch. Wir versündigen uns alle mannigfaltig, sagt die Bibel, aber er ist treu und gerecht und macht uns frei davon. Manchmal verletzen wir mit Worten, manchmal verletzen wir mit Taten und manchmal mit beidem. Aber die Bibel sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn. Da können wir uns immer wieder überprüfen, war das, was ich gerade gesagt habe, wirklich zur Ehre Jesu oder war es nicht so gut? Oder war es vielleicht sogar schädlich? Das ist eine Überprüfung. Ich spüre diese Worte euch mit auf den Weg zu geben ins nächste Jahr. Ich spüre, dass das wichtig ist für uns. Dann gehen wir noch ein paar Verse weiter in Vers 23. Jetzt haben wir dreimal, dann gehört alles, was ihr tut. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Seht ihr? Das macht dir ein Tattoo. Kauf dir irgendwas, druck es aus, kleb's an deinen Küchenschrank irgendwo, dass du den Vers mehrmals am Tag lesen musst. Schreib ihn auf deine Herzenstafeln, ist noch besser. Du musst dich selber fragen, wenn ich einen Dienst tue, wenn ich etwas tue, mache ich es, damit der Thomas mich sieht, damit ich ein Lob krieg? Können wir machen. Aber du wirst es nicht lange tun. Du musst deine Ehre und dein Lob bei Jesus holen. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Natürlich, jeder von uns wird auch gern mal gelobt. Und das ist völlig legitim. Das ist nicht falsch. Das ist gut. Aber wenn du etwas tust, dann tu es von Herzen, nicht aus dem Verstand, tu es vom Herzen. Ob du Finanzen gibst, ob du betest, ob du da bist oder du Zeit verbringst. Viele dieser Dinge sind wichtig, als dem Herrn und nicht den Menschen. Amen. Leute, das ist wichtig für uns, dass wir sagen, das tue ich für den Herrn und Gott ist stärker. Ich hatte heute Morgen noch Schweißausbrüche und mir war so speiübel, ich wusste nicht, ob ich herkommen kann, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ihr wisst, alles ist nur eine Entscheidung entfernt und mir geht es jetzt schon viel besser. Ja? Und ich habe gesagt, nee Herr, wenn du willst, dass ich predige, gehe ich. Und ich habe gespürt, gehe und jetzt bin ich da. Amen. So, das sind Herausforderungen, die sind nicht leicht. Ich habe echte Schmerzen gehabt. Ich habe echte Schweißausbrüche. Das habe ich mir nicht eingebildet. Das ist da. Es ist real. Aber der, der in mir lebt, Halleluja, Gott ist so gut. So, und jetzt gehen wir noch in eine kleine Bibelstelle rein. Ein paar Verse möchte ich euch zeigen in 2. Korinther 1 ab Vers 3. Und zwar in der Neuen Genfer. Und auch diese Frage, witzigerweise, kam heute Morgen im Vorgespräch. Thomas, wird's irgendwann besser? Ja, ist eine gute Frage. Wird's irgendwann besser? Habe ich gesagt, es wird dann besser, wenn du glaubst. Weil wenn du mit Glauben durch Situationen gehst, dann ist es besser. Weil die Herausforderungen werden bleiben, die Angriffe werden bleiben, die Attacken vom Teufel bleiben. Die werden nicht weniger oder werden schwächer. Du gehst nur anders mit um. Er raubt dir Finanzen als Beispiel und früher bist du vielleicht zusammengebrochen, hast gesagt, um Gottes Willen, wie soll ich nur bezahlen? Oh Gott, wie soll das nur gehen? Oh Jemene, oh Jesus neu, oh Heidenei. Und heute sagst du, hey, alles gut, Gott ist noch derselbe. Du bleibst ganz ruhig. Warum? Die Situation ist dieselbe. Aber dein Glauben ist ein anderer geworden, ein stärkerer, ein festerer. Du weißt, davon stirbt man nicht. Gott lässt dich nicht im Stich. Amen. Früher hat der Teufel mich jahrelang dran gekriegt, wenn was Schlimmes passiert ist. Ja, das ist die Strafe für. Und ich habe immer gesagt, ja, weiß ich, stimmt. Weil ich Gnade nicht verstanden habe, weil ich das Wort nicht verstanden habe, weil ich viele Dinge nicht verstanden habe. Und heute, wo ich sie verstehe, weiß ich, ich fahre nur noch nach vorne und nicht mehr nach hinten. Meine Zukunft liegt vorne, nicht hinten. Ist euch mal aufgefallen, dass der Teufel euch immer, immer nur an eure Vergangenheit erinnert? Aber nie an eure Zukunft. Und ist euch mal aufgefallen, dass euch Gott nie, nie, nie an eure Vergangenheit erinnert, sondern immer nur an deine Zukunft? Schau nach vorne, Thomas, es wird besser. 24 wird besser als 23. Das kannst du nur im Glauben greifen, weil alles wird im Natürlichen teurer. Aber Gott sagt, ich bin der Versorger nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Das glaubst du jetzt oder du sagst, nö. Das ist ein Unterschied. Richtig? Aber Gott ist da. Halleluja. Hier heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine Herzenshaltung. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Warum muss Gott uns trösten? Weil es uns so gut geht. Nein, weil wir im Angriffen sind, weil wir in Bedrängnissen sind, weil wir in Verfolgungen sind. Und wenn wir im Himmel ankommen und mit Christen aus China oder Nordkorea reden und sagen, oh, ich hatte so eine schlimme Zeit in Heidelberg, ich war so verfolgt. Die haben mich nicht ernst genommen, wenn ich gesagt habe, ich bin Christ. Dann werden die vielleicht sagen, ja, mir haben sie die Knie gebrochen, wir haben sie die Finger abgehackt und ja, ich habe trotzdem widerstanden. Oh, da wirst du auch vielleicht denken, Finger abhacken, Knie brechen ist ein bisschen hart. Und Knie brechen ist keine Erfindung. Wir hatten den Bruder Yun, der hat erzählt, dass sie ihm in der Gefängniszelle in China zweimal die Knie gebrochen haben mit Knüppeln. Und Jesus kam in die Zelle und heilte seine Knie. Also das ist kein Spaß, das sind reale Dinge, die passieren. Aber Gott ist ein Vater, der sich erbarmt und auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Ey, ich bin froh, dass das im Wort steht. Du auch? Egal durch was wir durchgehen, auch durch was wir 24 durchgehen werden, er wird uns trösten und ermutigen. Halleluja. Amen. Vers 4. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Nur wenn du Glauben hast, kannst du anderen mit Glauben Mut machen und sagen, hey, davon stirbt man nicht, ich weiß es. Ich habe schon 3-mal erlebt, ich habe schon 10-mal erlebt. Gott war treu bis zum Schluss. Stimmt's? Gott kommt spätestens, Malis. Halleluja. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das ist manchmal in der letzten Sekunde, das gefällt uns nicht. Wir hätten gerne einen Gutschein schon ein paar Wochen vorher. Aber so ist Gott nicht. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Aber er kommt. Und wir können andere trösten mit dem Trost, wo wir selber getröstet worden sind. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Ist das nicht gigantisch? Genauso nämlich, wie wir in dem ganz besonderen Maß an den Leiden von Christus teilhaben. Jesus hat gesagt, werden sie mich verfolgen oder haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Verfolgung ist relativ. Die kann staatlich sein mit Gefängnis, die kann aber auch einfach so sein, dass Leute dich am Arbeitsplatz auslachen oder dass du immer der Buhmann bist, dass sie dich immer versuchen zu piesacken, dass du immer der Komische bist, weil du nicht mit saufen gehst, weil du nicht mit nach St. Pauli gehst. Ist das so? Als ich bei der Bundeswehr auf der Englischschule war, sind sie alle nach St. Pauli. Ich bin der Einzige, der nicht mit ist. Ja, dann bist du der Komische. Aber das kann dir doch egal sein. Ich bin lieber der Komische für Christus, als dass ich der Normale bin in der Welt. Korrekt? Wenn wir keinen Unterschied machen zur Welt, was ist dann unser Glaube wert? Nichts. Aber ich möchte einen Unterschied machen und das ist nicht leicht. Das kostet einen Preis. Aber wenn du einmal geschmeckt hast, wie gut Gott ist, dass er uns tröstet und ermahnt und uns nicht verlässt, dann weißt du, wow, das ist so viel besser. So viel besser. Wenn ich im Flugzeug sitze und fliege, weiß ich, das Ding wird nicht abstürzen. Weil Gott mir nicht gesagt hat, du wirst mit diesem Flugzeug abstürzen. Wenn es Gottes Plan ist, wird er mir sagen und dann setze ich mich trotzdem rein. Ja oder nein? Ja, ist so. Aber solange ich weiß, ich habe noch ein paar Prophetien offen, die haben sich noch nicht erfüllt, kann mein Leben nicht zu Ende sein. Dann kann das Ding in einen Sturm kommen und alle spucken in die Tüten. Ich spucke nicht in die Tüten, mir geht's gut, weil ich weiß, das Ding wird sicher landen, mir geht's gut. Amen. Ich habe einen Vorteil gegenüber den Leuten dieser Welt. Ich kann in einer Ruhe und einer Gelassenheit bleiben. Ich kann wie Jesus im Boot schlafen und die Jünger schöpfen sich zu Tode. 10 Liter raus mit den Eimern, 100 Liter rein mit der nächsten Welle. Schlechtes Geschäft. Und das haben sie stundenlang gemacht, bis sie dann irgendwann mal auf die Idee kamen, Mensch, der Meister, er schläft. Wie kann der schlafen? Wir arbeiten uns hier kaputt. Jesus hatte die Ruhe weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er wusste, ihm kann nichts passieren. Und uns geht's genauso, uns kann nichts passieren. Weil Gott für uns ist. Und da können wir auch sagen, hey, ich bleibe ruhig, ich kann da schlafen. Mich haben schon ein paar Mal Leute in der Welt richtig angefranst. Wie kannst du da so ruhig bleiben? Ja, was soll ich sonst machen? Soll ich ein Feuer machen, drum rumtanzen, drüber hüpfen oder was? Soll ich mich verrückt machen, den Kopf gegen die Wand hauen eine Stunde oder was? Nein, ich bleibe in der Ruhe, mein Gott ist größer. Ach, du mit deinem Gott. Aber irgendwann kommen sie dann. Komisch ist das immer, wenn es ihnen ganz schlecht geht, dann kennen sie deine Telefonnummer. Aber Gott kann Wunder tun. Auch da. Ist das gut? Halleluja. Nächster Vers. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, lies genau, was hier steht. Wenn wir Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Kein einziges Amen, habe ich mir gedacht. Du darfst, du hast die Freiheit. Amen. Ist es wahr, dass wenn wir nichts erleben, wenn, gerade vorhin habe ich gesagt, wenn keine Herausforderung da ist, was, ne? Was soll uns dann stark machen? Aber wir erleben die Wunder Gottes. Es geschieht, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Das ist Gottes Wunsch. Es ist Gottes Herz, dich rauszuretten aus jeder Situation. Das macht ihm total Spaß. Uns macht es wenig Spaß. Wir wollen ein geschmeidiges Leben. Am besten so in Fett eingehüllt, wir flutschen überall durch, ja, Ecken nirgends an und hoffen, dass nichts passiert. Diese Zeiten gibt es auch, aber dann kommen sie wieder knüppeldick zurück. Und ich weiß heute, mein Gott ist größer. Halleluja. Amen. Mein Gott ist größer. Und ich bin so dankbar für jeden Sonntag, für jeden Donnerstagabend, wo wir durchs Wort sind, durchs Wort, durchs Wort, durchs Wort, durchs Wort. Ich habe euch gesagt, mit der Person aus meiner Familie, fast 30 Jahre Angriff gegen mich. Immer du mit deinem Wort Gottes, immer du mit deinem Wort Gottes. Bis zur totalen Durchgeknalltsein in der Psychiatrie, vollgepumpt mit Psychopharmaka. Und vor 3 Monaten der Anruf nach 10 Jahren Funkstille. 10 Jahre, ich habe gesagt, ich will nichts mehr wissen, ich schluss aus vor 10 Jahren. Ich bin nicht dein Idiot. Und dann am Telefon. Und mein erster Eindruck, mein erstes Gefühl war, ich fasse es nicht, du wagst es hier anzurufen. Pang, ich lege auf. Und der Heilige Geist sagt sofort, Thomas, hör zu. Ui, das kostet Überwindung, wenn deine Freunde anrufen. Meine keine Freunde, ne? Leute, das sind echte Herausforderungen. Mein Fleisch hat gesagt, leg auf. Selber schuld. Jetzt hat er genau das, was er sich immer gewünscht hat. Und Gott sagt, hör zu, gib Erbarmen, sei gnädig, vergib. Leute, das sind Herausforderungen. Das sind echte Menschen, echte Situationen. Hast du die auch? Und jetzt 3 Monate später, 3 Monate, frei vom Psychopharmaka, ärztlich bestätigt, raus aus der Psychiatrie und völlig normal. Und ich habe mich mit Bärbel getroffen, mit der Person. Und nach 4 Stunden habe ich gesagt, Herr, ich kann immer mein Kopf fährt Karussell, weil das ist Centurios Redefluss. Und jeder zweite Satz war das Wort Gottes. Dachte ich, das hättest du schon vor 30 Jahren haben können. Aber immerhin, besser so als gar nicht, oder? Und ich kann ja auch nur sagen, danke, Vater, dass mein Weg durch Gnade anders war. Dass ich irgendwann verstanden habe und eine Liebe hatte für das Wort Gottes. Das war ja nicht mein Verdienst. Genauso wenig wie die Person keine Liebe zum Wort Gottes hatte. Und ein Wirrwarr ins Reich Gottes machte. Jede Frau, die Ärger mit ihrem Mann hatte, so spricht der Herr, lass dich scheiden. Ich habe selber mitbekommen. Ich sage, sag mal, spinnst du? Du kannst nicht hingehen und sagen, so spricht der Herr, lass dich scheiden. Habe ich gesagt, was steht im Wort über Scheidung? Weiß ich nicht. Sei super, ganz toll. So Leute machen mehr kaputt als gut. Richtig? Und die Bibel sagt etwas über Scheidung. Wann es erlaubt ist und wann nicht. Und das eindeutig, ohne Zweifel. Halleluja. Wow. Bedeutet das auch für euren Trost und Ermutigung, es hilft euch standhaft die gleichen Leiden zu ertragen, wie wir, sagt Paulus. Wow. Standhaft die gleichen Leiden zu ertragen. Jetzt können wir natürlich auch den Bestellschein ausfüllen und wegschicken und sagen, Gott, ich möchte keine Leiden, ich möchte leidensfrei sein. Heute Morgen habe ich der Person gesagt, und das sage ich euch auch, es ist ein Unterschied, ob du mit Gott oder ohne Gott durch Leiden gehst. Ob du mit Gott durch dieses Leben gehst oder ohne Gott. Ob du mit Gott durch Schwierigkeiten und Herausforderungen gehst oder ohne. Es macht einen Unterschied. Absolut macht es einen Unterschied. Beide gehen durch. Wie die beiden am Kreuz. Der eine sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selber. Geh vom Kreuz, mach was, komm. Trotzig, bockig, zornig, verbittert, unvergeben. Oder der andere, der sagt, Herr, sei mir gnädig. Nicht mehr, sei mir gnädig. Und Jesus sagt, hey, wahrlich, sag's dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Auch bei uns ist es täglich so. Sind wir bockig, trotzig, zornig? Das können wir auch noch werden, gell? Oder sagen wir, hey, Fleisch unter meine Füße. Und du sagst, Herr, sei mir gnädig. Ich bete oft und sage, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du beim Vater in der Fürbitte bist für mich. Amen. Ist gut, wenn ihr für mich betet, ist gut, wenn ich für euch bete. Aber ich weiß, es ist so unendlich gut, dass Jesus für mich betet. Und dass Jesus für dich betet. Amen. Es ist so gut, dass wir einen Vermittler haben, einen Fürsprecher beim Vater. Und da freue ich mich so, weil niemand kann besser beten als Jesus. Und niemand kann durch dich besser beten, als wenn Jesus dich übernimmt. Amen. Und ich bin da gesessen mit Bärbel, mit der Person, habe gedacht, wow, was Gott in der Lage ist zu tun. Unfassbar. Unfassbar. Wie ein anderer Mensch. Da ist noch nicht alles gut, aber ein Wunder. Und ich habe zu Bärbel wirklich gesagt, ich habe da keine große Hoffnung, dass sich da was ändert. Aber ich habe trotzdem gebetet. Ich habe gesagt, Gott, dann benutz mich. Und ich hätte menschlich jedes Recht gehabt zu sagen, ich bete für jeden, aber nicht mehr für dich. Nach all dem, was da sind, schlimme Dinge passiert. Verrat, Verrat über Verrat, Enttäuschung, Verrat. Und immer, wenn ich geholfen habe. Aber ich bin heute so dankbar dafür. Ich kann sagen, Jesus, ist das nicht ein Wunder, dass ich nicht bitter bin? Ist es nicht ein Wunder, dass ich nicht zornig bin? Ist es nicht ein Wunder, dass ich dem Zorn keinen Raum lasse und der Bitterkeit? Leute, das ist ein Wunder. Ich bin nicht ohne Bitterkeit aufgewachsen. Ich bin total verbittert aufgewachsen. Und du vielleicht auch. Aber guck mal, wo du heute, jetzt und hier bist. Frei, frei gemacht durch den Sohn. Bist ein Überwinder. Von außen sieht man das nicht. Wenn du draußen rumläufst, siehst du aus wie alle anderen. Erstmal auf den ersten Blick. Aber in dir ist etwas passiert. Der Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, hat einen anderen Menschen aus dir gemacht, wo du ganz anders reagierst und einen Unterschied machst. Und jetzt weißt du auch, warum der Teufel so zornig ist, wenn er mit dir in Kontakt kommt. Weil du bist ein Ärgernis für ihn. Du bist jemand, er drückt den Knopf an und du drückst den Knopf wieder aus im Gebet. Er öffnet die Schleuse für Hochwasser, du drehst im Gebet wieder zu. Du stoppst ihn ständig. Du verhinderst das, was er tun will, für Deutschland, für dich, für deine Familie, deine Stadt, deine Region, dein Arbeitsplatz, deine Firma, wo auch immer, in der Schule deiner Kinder, im Kindergarten. Du bist ein Zukunftsveränderer. Das muss uns bewusst sein. Und natürlich wird er dich attackieren, aber das zeigt nur, dass du richtig bist. Ich habe euch schon so oft gesagt, ja, es macht mich nervös, wenn der Teufel mich nicht mehr angreift. Und mittlerweile lehrt ja die evangelische Kirche, dass es keinen Teufel gibt. Die Katholiken sind auch nicht mehr weit weg davon. Der Papst hat jetzt die Woche entschieden, dass man gleichgeschlechtliche Paare segnen darf in der katholischen Kirche. Sie dürfen nicht heiraten und auch, aber das ist ja immer der erste Schritt. In 2-3 Jahren wahrscheinlich dürfen sie dann auch heiraten. Also wir sind in der Endzeit. Die Perversitäten und alles, was gegen das Wort Gottes ist, nimmt zu. Aber wenn die Finsternis zunimmt, sagt uns das Wort, nimmt das Licht auch zu. Mach in einer hellen Halle, in einer großen Stadthalle, mach eine Kerze an, die sieht man kaum. Mach das Licht komplett aus und mach die Kerze an. So klein wie die Kerze ist, vom letzten Platz im Stadion sieht man die Kerze leuchten. Je finsterer das wird, desto heller leuchtet das kleinste Licht. Und wenn du dich heute Morgen als kleines Licht fühlst, dann sag danke, Herr, dass je finsterer es wird, desto heller leuchte ich. Amen. Desto heller wird mein Licht. Und die sich erretten sollen, deren Name im Buch des Lebens steht, die werden sich bekehren. Die werden zu Jesus finden. Und danke, dass wir noch ein bisschen Erntehelfer sein dürfen. Halleluja. So, machen wir weiter. Bis Vers 11 machen wir. Ist nicht mehr viel. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genau wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Oh, als ich das zum ersten Mal in der Bibel gelesen habe, ich dachte, oh, das streiche ich mir gut an und das lese ich nicht mehr, das gefällt mir nicht. Leiden und Ermutigung, oh nee, ich habe genug gelitten in meinem Leben, das will ich nicht lesen. Aber ich habe alles, was da Gutes steht, überlesen. Ich habe immer nur Leiden gelesen, aber nicht den Trost. Ich habe Überwinden nicht gelesen, ich habe nicht Ermutigung gelesen. Diese Worte waren irgendwie wie ausgeblendet. Hast du das auch schon mal erlebt? dass wenn du so negativ gepolt bist, dass du das Gute gar nicht mehr wahrnimmst? Also die Bibel sagt ja, dass wenn wir leiden, dann wird Gott uns trösten. Hat er es getan mit Jesus? Jesus hat am Kreuz gelitten und zwar das schlimmste Leid, was es überhaupt jemals auf der Erde gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Die Trennung von ihm zum Vater. Und danach lesen wir, dass Gott ihn erhöht hat über alle Maßen und ihn getröstet hat. Und vor ein paar Wochen an der Predigt über Satan, das war eine Offenbarung, die ich hier während den Predigten hatte. Und ein paar Leute, die im Internet zuhören, haben es gemerkt, haben gesagt, Herr Bauer, es hat mich fast umgehauen von der Salbung, als ich das gehört habe. Da habe ich gesagt, Satan ist durch den Himmel und alle haben ihn bewundert. Könnt ihr euch erinnern? Wegen seiner Schönheit. Und Jesus geht auch durch den Himmel und alle bewundern ihn wegen seiner Schönheit. Aber bei Jesus gibt es einen Unterschied zu Satan. Satan war nur schön, er hat nichts geleistet. Jesus ist schön und er zeigt seine Wundmalen, sagt er. Und die Engel staunen darüber und alle, die im Himmel sind, sowieso und wir auch. Amen. Jesus ist nicht einfach nur schön, er hat etwas geleistet. Das ist der Unterschied. Und ich möchte auch nicht einfach nur schön sein, ich möchte was leisten fürs Reich Gottes. Du auch? Und das machen wir jede Woche aufs Neue. Und wenn wir an den Nöten teilhaben, haben wir auch am Trost und Ermutigung teil. Nächster Vers. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, sagt Paulus, dass wir schließlich nicht einmal damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Also sie hatten Todesangst und sie waren überzeugt, jetzt werden wir getötet um des Glaubens willen. Sie waren überzeugt davon. Das schreibt er hier. Schon mal in so einer Situation gewesen? Ich glaube, noch keiner von uns. Also ich habe mal einen Bruder kennengelernt, der in der DDR oder aus der DDR gekommen ist. Und da gab es immer Situationen, wo der zusammengebrochen ist. Wir wussten jahrelang nicht, warum. Und da hat er erzählt, der war ein Bautzen. Und den haben sie mehrfach rausgeholt, an die Wand gestellt und haben die Kalaschnikows angelegt und haben halt ohne Munition abgedrückt. Klack, klack. Und so haben sie mehrmals mit dem gemacht. Und er wusste nie, wird er jetzt wirklich erschossen oder nicht. Und der Bruder war schwerst traumatisiert. Und da habe ich gedacht, ja, krass. Das ist krass, das ist richtige Folter. Wenn du denkst, ja, du wirst jetzt erschossen und dann passiert nichts. Und ich weiß nicht, was besser ist. Ja, aber wir wissen, dass Gott mit uns ist. Und auch Paulus hier hat mit dem Tod gerechnet. Nächster Vers. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Hier seht ihr es nochmal. Aber das alles geschah. Lies genau, was hier steht. Er hat es dann irgendwann verstanden. Das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Du darfst auch in Todessituationen dir nicht selber vertrauen. Und das kannst du aber nicht in dem Moment lernen. Das hast du davor gelernt oder eben nicht. Das, was ich euch immer sage, eine Armee trainiert im Frieden, nicht im Krieg. Da ist es zu spät. Da schießt du deinen Kameraden nebendran tot oder schießt du dir ins Bein, weil du nicht weißt, wie das Ding geht. Du musst das vorher alles lernen. Und hier, aber das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Jetzt sag mir, was kann der Teufel noch Schlimmeres machen? Das alles passiert, damit du noch tiefer Gott vertraust, noch näher an den Vater kommst. Da kannst du Halleluja, Amen sagen. Versteht ihr? Da kannst du dich freuen. Okay, noch zwei Verse, haben wir es geschafft. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Halleluja. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass uns auch in Zukunft retten wird. Du auch? Auch wir sind überzeugt. Das nächste Jahr, er wird uns retten, er wird uns durchführen, er wird uns leiden, er wird uns Gutes geben. Er ist mit uns. Amen. Mit uns wird's immer besser. Halleluja. Und der letzte Vers. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Deswegen haben wir die Gebetsgruppe. Und deswegen betest du zu Hause, deswegen bete ich zu Hause. Wir beten, weil wir mithelfen. Was helfen wir mit? Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Amen. Gebet und Gebetserhörung, Gebet senden und Gebet empfangen ist immer Gnade, Leute. Es ist nicht, weil der Didier so toll ist und das Gebet leidet. Es ist nicht, weil der Thomas so schön aussieht. Das ist alles, diese Dinge sind nicht wichtig, sondern es ist Gnade. Und weil Gott es gut mit dir meint. Amen. Halleluja. Ich möchte euch mit dem Wort ermutigen, ins nächste Jahr zu gehen, voller Zuversicht, voller Vertrauen, voller Glauben, voller Frieden, voller Hoffnung. Gott ist mit dir. Der wird sich nächstes Jahr nicht ändern. Sondern alles das, was da draußen geschieht, muss geschehen, weil ein Volk sich von Gott abgewandt hat und Deutschland ein gottloses, atheistisches Volk geworden ist. Und wenn Leute sich von Gott abwenden, wendet Gott sich ein Stück von ihnen ab und lässt Umstände zu, damit die Leute aufwachen. Wenn ihr mal durch die Städte fahrt, müsst ihr mal aufpassen. Ich habe noch nie, so alt wie ich jetzt bin, noch nie so viele Weihnachtslichtchen an Häusern gesehen, so Lichterketten wie jetzt. Mein Nachbar ist so ein Spinner, da ist das ganze Haus geschmückt. Stromrechnung möchte ich nicht, aber ihm gefällt's. Und das macht er schon ewig. Aber in unserer Straße noch nie waren so viel Gebüsche mit Lichterketten oder Geländer oder was auch immer. Überall sind Lichterketten. Die Leute, die sehnen sich nach dem Licht. Die sehnen sich nach einem Erretter, obwohl er schon da war. Das ist gut so, das sind gute Prozesse. Ich sehe da Gottes Wirken. Die Leute suchen etwas, was verloren gegangen ist, und das ist gut so. Und ich glaube, dass da auch einige dabei sein werden, die wirklich jetzt ernsthaft nach Gott fragen und wie es weitergeht. Weil die Leute haben keine Hoffnung mehr. Die Renten sind nicht sicher, vieles ist nicht mehr sicher, die Häuser nicht mehr, ja. Die Lebensversicherungen sind kaputt, alles, Gott lässt das alles zu. Das sind so Stufen, Phasen, die kommen, damit die Leute merken, hey, auf alles, was ich vertraut habe, bricht weg. Und die Deutschen sind geistlich fett geworden. Und je fetter die geworden sind, haben sie gesagt, desto weniger fragen sie nach Gott. Auch europaweit ist es so. Aber jetzt ist eine Zeit und eine Phase, wo ich einfach Gottes Handschrift sehe. Gott gibt diese Leute ja nicht auf. Er hat ja nicht gesagt, hey, es ist vorbei, ihr geht mir alle auf die Nerven, habt die Schnauze voll. Das macht ja Gott nicht. Sondern er benutzt uns, um den Leuten zu dienen und sie auf den richtigen Weg zu führen, zu sagen, hey, Gott ist derselbe, er liebt dich immer noch, er ist immer noch gut. Das Erlösungswerk von Jesus ist immer noch dasselbe, die Hand ist immer noch ausgestreckt. Da kommt was auf uns zu. Ich glaube, was Positives. Ihr auch? Und die offen dafür sind, die werden uns finden. Gott wird den Stall bauen, neue Leute dazuführen. Und ich bin da ganz entspannt, weil ich weiß, Gott muss das machen. Ich kann es nicht. Und das macht er. Amen. Willst du da stehen bleiben?